gar nicht so langer Zeit, vor wenigen Tagen, habe ich ein bisschen Fernsehen geschaut. Dort habe ich dann so eine Serie gesehen und ich war richtig in dem richtigen Augenblick drin, denn es hat genau gepasst zu dem, worum es heute gehen soll. Und dort sagte eine Frau zu einer Nonne, die gerade in einer Krise steckte: Auf was müssen wir denn letztendlich vertrauen, wenn es um die entscheidenden Fragen des Lebens geht? Was meinen Sie? Die Nonne antwortete: Auf die leise innere Stimme, die aus der Ruhe kommt. Einige Hirnforscher gehen davon aus, dass ein normaler Mensch täglich über 20.000 Entscheidungen trifft. Also auch die vielen kleinen, die wir ganz intuitiv machen. Tausende von Entscheidungen. Unser Leben verändert sich rasant. Nichts ist, wie es vor 10 Jahren war, vor 20, vor 30 Jahren war. Es verändert sich immer weiter nach vorne. Noch nie konnten wir so viel entscheiden wie heute. Wir haben eine unbegrenzte Freiheit, fast unbegrenzt. Wir arbeiten daran, dass es unbegrenzt ist. Aber diese Freiheit an Entscheidungen macht das Leben nicht immer leichter, was man eigentlich meinen sollte. Wenn ich viel Option habe, dann ist es doch einfach, sich zu entscheiden, weil dann kann ich genau das raussuchen, mich für das entscheiden, was mir entspricht. Aber es ist nicht leichter, sondern diese vielen Entscheidungen können sogar zu einer schweren Last werden. Also, worauf kommt es an? Bei den wichtigen Entscheidungen des Lebens. Anders gefragt, wem kann ich vertrauen? Oder worauf kann ich hören? Und diese Frage habe ich einfach mal so in eine Internet-Suchmaschine eingegeben. Und es ist so, dass wenn man in eine Suchmaschine was einträgt, dass dann schon gleich Vorschläge kommen, was du eigentlich schreiben möchtest vielleicht. Und dann habe ich Vertrau aufgeschrieben und dann gab es folgende Suchmöglichkeiten, Sucheingaben. Das wollte er mir automatisch vervollständigen. Vertrau auf Gott, das ist schon mal gut. Ne? Vertrau auf mich, vertrau auf dich. Also da ist jede Bandbreite. Ja? Vertrau auf Gott, vertrau auf mich, vertrau auf dich. Worauf soll ich vertrauen? Und dann habe ich mal, hör auf dein, leider habe ich hier nicht gefunden, hör auf deinen Gott, sofort hör auf dein Herz. Für die Eltern, was schön zu lesen ist, der dritte Eintrag, hör auf deine Mutter. Ist auch hier und da mal so eine Instanz. Das geht den Müttern runter wie Öl jetzt. Vertrau auf Gott, mich, dich, hör auf dein Herz, deine Mutter. Wem kann ich vertrauen? Worauf soll ich hören? Ich habe euch einige Zitate mitgebracht, die ich hammerhart fand. Einfach mal so als Einstimmung, was so in der Welt so rumkursiert. Hört mal hin. Hör auf dein Herz. Der Verstand wird dich niemals glücklich machen. Hör auf dein Herz, denn es hat schon geschlagen, bevor du denken konntest. Ist so schön, oder? Tu immer das, was aus deinem Herzen kommt. Tue nie etwas gegen dein Herz, denn damit zerstörst du dich selbst. Wenn du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, dann höre auf dein Herz. Es wird dich schon in die richtige Richtung führen. Höre auf dein eigenes Herz. Das ist die wichtigste Schrift. Höre sehr aufmerksam und sehr bewusst zu. Dann, Obacht, dann wirst du nie etwas falsch machen. Es wird dich schon in die richtige Richtung führen. Und was ist, wenn nicht? Hör auf dein Herz, handel nie dagegen und du wirst nie etwas falsch machen. Wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen und das mal einfach so auf uns wirken lassen, Es ist ja nicht so, dass solche Gedanken nicht manchmal in uns drin sind. Dass sie nicht in unserer Gesellschaft kursieren. Hör auf die innere Stimme, hör auf dich selbst, hör auf dein Herz. Tu einfach, was dir gerade so in den Sinn kommt. Das wird schon richtig sein. Vielleicht wird es ein bisschen holpern, aber am Ende wird es alles gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwelche inneren Gefühle von jemandem verletze. Aber für mich ist es absoluter Schwachsinn. Also mal ganz ehrlich. Welcher Mensch kann mit klarem Verstand das sagen? Hör auf dein Herz und es wird nie etwas falsch sein? Was ist das für ein Nonsens? Aber hör auf dein Herz. Ist so der, vielleicht der größte Ratschlag, wenn Menschen in Situationen kommen, wo sie nicht mehr weiter wissen. Wo die Freiheit an Optionen unendlich ist. Und man weiß nicht, was soll ich tun? Ich kann hier hingehen, ich kann dahin gehen, ich kann dies machen, ich kann das tun. Gerade unter, nicht nur, aber ich erlebe das ganz viel unter Teenies und Jugendlichen. Wenn sie überlegen, was mache ich nach der Schule? Ach du meine Güte. Und dann haben sie 1000 Möglichkeiten und alles muss, mein Lebenslauf muss perfekt sein und ich muss alles ausrechnen und einkalkulieren. Aber wie entscheide ich mich? Ja, was ist denn richtig? Ist es richtig, nach Australien zu gehen oder nach Neuseeland? Ja, was ist denn richtig? Oder hier zu bleiben? Was ist richtig? Was machen wir, wenn die Situation nicht eindeutig ist? Und wir sind, ich würde sagen, fast täglich in solchen Situationen, wo wir irgendwie abwägen müssen. Unsere Gesellschaft ist aber auf der anderen Seite ziemlich verkopft. Gerade wir in Deutschland. Fragt mal unsere ausländischen Freunde. Die Deutschen können sehr verkopft sein. Logik, geradeaus, sehr trocken, keine Emotionen, keine Gefühle. Ist es da vielleicht nicht mal ganz angebracht, auch das Bauchgefühl einzuschalten? Instinkte. Im Prinzip, so wie wir es sagen in unserer Gesellschaft, unser Herz. Dass wir eben nicht nur vom Verstand gelenkt sind, sondern auch den Emotionen einen Raum geben. Hat uns Gott so gemacht, dass wir nur auf einer Ebene sozusagen ticken? Oder hat Gott uns also facettenreich geschaffen, dass wir ganzheitlich agieren sollen? Schönes Wort, ganzheitlich. Rational und emotional. Die sechste Predigt in der Predigtreihe Herzenssache. Und das Thema ist heute, hör auf dein Herz, Fragezeichen. Wichtig. Jetzt gehen wir aber in den Bibeltext. Wir haben viele weise Worte oder auch nicht so weise Worte gehört. Und jetzt schauen wir mal, was hat Gott zu sagen? Sprüche 3, die Verse 5 bis 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Wir werden uns jetzt erstmal um den Vers 5 drehen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und schütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf der einen Seite, auf eher der positiven Seite, liegt irgendwie das Herz. Auf der anderen Seite haben wir den Verstand. Und da haben wir es, die klassische Aufteilung, wie wir es eben gerade gesehen haben. Herz, Verstand, ein Kampf. Was ist besser? Wir haben den Bibeltext hier wieder auf unserer Seite. Ey, lieber Bauchgefühl, lieber Instinkte. Verstand ist nicht so gut. Lieber das Herz, lass uns darauf schauen. Denn wir wissen ja, der Verstand, der ist nicht vertrauenswürdig. Nicht komplett falsch. Aber wenn es darauf ankommt, manchmal nicht der beste Ratgeber. Unsere trockene Logik ist nicht der beste Berater in unserem Leben, denn erfahrungsgemäß ist unser Leben nicht immer nur logisch. Mal Beispiele aus dem Alltag, aus dem Ehealltag. Meine Frau hat sich letztens Schuhe gekauft. Klassiker. Dann kommt sie nach Hause mit den Schuhen Und ich habe mir neue Schuhe gekauft und strahlt über alle Backen und kommt mit den Schuhen und zeigt sie mir und ich schaue sie an. Ich möchte erstmal das Gesamtbild dann so betrachten. Ich bin nicht sofort hier am Hüpfen. Ich schaue erstmal und dann gleich Unsicherheit. Hätte ich sie mir wirklich kaufen sollen? Vielleicht gebe ich sie lieber zurück. Sind sie wirklich so schön? Ich gebe sie lieber ab und ich werde mir andere dann dafür kaufen. Und ich, meine Logik ist da schon längst am Ende. Hallo? Ja. Ein bekannter Comedian, Komiker, hat gesagt, passt im Laden, passt zu Hause. Und dann habe ich gesagt, haben sie dir im Laden gefallen? Ja. Warum dann jetzt nicht? Also es muss doch irgendwie das Gleiche sein. Der Schuh hat sich nicht verändert. Meine Logik ist dann am Ende. Das Leben ist nicht immer logisch. Aber ich möchte fair sein. Ich möchte nicht nur auf die Frauen. Ich möchte auch ein Beispiel aus unserem Leben mal reinbringen, wo ich unlogisch bin. Ich habe manchmal so einen Putzfimmel, so einen Putzwahn. Und ich mag das, wenn dann alles geordnet ist, dann staple ich immer alles. Immer ganz akkurat, nach der Bibelstunde werdet ihr das auch immer sehen. Und dann staple ich alles, dass immer alles so schön gerade liegt. Und selbst wenn wir aufräumen, ja, meinetwegen, wir waren am Frühstückstisch. Und dann sind wir fertig und dann geht's ans Aufräumen. Hinten links ist die Küche. Ich muss im Prinzip die Lebensmittel in den Kühlschrank und das dreckige Geschirr in den Geschirrspüler räumen. Was mache ich? Ich sortiere erstmal alles in Häuflein, das ist so mein Ding, in Häuflein auf dem Tisch. Und wenn ich das sozusagen, ach, schön. Und dann nehme ich das Häuflein Geschirr und dann gehe ich zum Geschirrspüler. Ich stelle es noch nicht rein, ich stelle es drauf. Und dann gehe ich wieder zum Tisch, hole die Lebensmittel. Und dann alle unterm Arm und dann wieder ein Häuflein vor dem Kühlschrank. Miriam kommt in die Küche und sagt, warum stellst du es denn nicht gleich rein? Auch mit dem Müll. Über den Mülleimer und dann von dem Mülleimer rein. Das ist so mein Tick. Und für sie ist das alles überhaupt nicht logisch. Also Männer können auch extrem unlogisch sein. Zur Fairness will ich das einfach auch hineinführen. Okay, der Verstand ist nicht vertrauenswürdig. Das sind jetzt sehr komische Beispiele. Aber es gibt auch Ernste. Und Jesaja sagt es auch an einer Stelle, wo Gott durch ihn spricht, wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Aufgepasst, Leute, wenn ihr euch auf eure eigene Logik, auf euer eigenes Verstehen, wenn das euer Fundament ist, dann ist es gefährlich für euch. Denn eure Logik hat Grenzen. Und gerade in eurem Leben werdet ihr das oft erleben. Dinge passieren und sie sind für uns einfach von unserer Logik her nicht nachvollziehbar. Und trotzdem geschehen sie. Und in dieser Unlogik stehen wir und müssen irgendwie handeln. Ihr habt das schon mal erlebt, oder? So guckt ihr nämlich auch. Okay, Verstand ist nicht vertrauenswürdig. Aber der Bibelvers ist auch auf unserer Seite. Und schütze dich nicht auf deinen Verstand. Alles klar, ist abgehakt. Herz. Vertrauenswürdig? Ist unser Herz wirklich verlässlich? Ich möchte drei Verse vorlesen, die für mich, ich sag mal zusammenfassend, im Prinzip eine Linie ziehen durch die ganze Schrift über unser Herz, die ich schon in einer vergangenen Predigt auch vorgelesen habe. Vor der Sintflut hat Gott Folgendes gesagt: Der Herr sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Jesus sagt, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. In Markus 7, Vers 21 steht das: Unzucht, Dieberei, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Jesus ist das immer noch, ne? Das bin nicht ich. Das ist einfach nur Zitat, was er da für einen Katalog auflistet. Und vor allem, welche Dinge er zusammenbappt. Neid und Mord? alles, was schlecht ist, kommt von einem, hat einen Ursprung. Das ist das Herz. Und deswegen sagt Jeremia in Kapitel 17, merkt euch diesen Vers. Merkt euch den Vers, wenn ihr mit Menschen unterwegs seid, die dann sagen, ich vertraue auf mein Herz, oder wenn sie es anders formulieren. Und wenn ihr mit ihnen in einem Glaubensgespräch seid, merkt euch Jeremia 17, Vers 9, wo der Herr spricht, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Jeremia 17, Vers 9. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Das Herz, ein guter Ratgeber für schwierige Entscheidungen. Der Test war nicht erfolgreich. Verstand, Herz ebenso. Aber was wir so gerne auseinanderklamüsern, Herz und Verstand, ist in der Bibel gar nicht so ein großer Gegensatz. Die sind nicht so fest und eisern, wie wir das oft meinen. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, geht es um weit mehr als einfach um meine Intuition, ein Bauchgefühl, meine Emotionen. Das Herz steht in der Bibel für das Innere des Menschen. Das Verborgene, eine Art Geheimnis in mir. Und das Herz ist in der Bibel Lebenszentrum. Und es ist der Ort, wo die Entscheidungen hervorkommen, wo sich unser Willen offenbart und wo wir auch Einsicht haben, Erkenntnis. Dinge, die wir aus unserer Kultur ganz typisch auf den Verstand vielleicht legen würden. Wille, Verstand oder Verständnis, Entscheidungen. Aber so auseinanderdividieren tut das die Bibel nicht. Herz und Verstand ist nicht gleich Gefühl und Logik. Das Herz umfasst viel, viel mehr. Es ist fast eine Art Synonym, fast. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht unsere kulturell geprägten Begriffe der Bibel sozusagen überstülpen und dann meinen, ah ja, die Bibel möchte jetzt das sagen. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich einen großen Fehler bis hierhin gemacht habe. Denn hier steht an keiner Stelle, hör auf dein Herz. Nicht an einer Stelle. Es ist so ein beliebter Vers. Man hat festgestellt, dass im Internet, in den digitalen Bibeln, das ist einer der Verse, der am meisten unterstrichen wird, digital. Fast die meisten haben diesen Vers, weil er auch in die Lebenssituation oft hineingesprochen hat bei vielen Menschen. Aber dieser Satz wird oft verdreht. Nicht ohne Grund haben wir, ich gehe nochmal kurz zurück, solche Sätze gehört, hör auf dein Herz, der Verstand wird dich niemals glücklich machen. Also woher kommen solche Redewendungen, dass solche Dinge gegenübergestellt werden? Und hier wird oft ein Fehler gemacht bei diesem Vers, dass man sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Ah ja, ich muss auf mein Herz hören, hier ist die Entscheidung. Und vertraue nicht auf deinen Verstand, alles klar, Intuition, Bauchgefühl, ich gehe. Das ist aber extrem schlechte Bibelauslegung. Extrem schlecht, weil davon ist hier überhaupt nicht die Rede. Vertraue auf den Herrn mit deinem Herzen. In Klammern, also vertraue oder höre auf Gott mit deinem Wollen, mit deinen Empfindungen und mit deinen Überlegungen. Vertraue mit deinem Herzen, also mit deinem Wollen, deinen Empfindungen, deinen Überlegungen auf den Herrn. Das ist ein Unterschied. Gott hat mir Dinge gegeben. Empfindungen, Überlegungen, Verständnis. Jetzt ist es immer so, dass wenn Gott uns Dinge gibt und wir diese Dinge gebrauchen in dem Sinne, wie er es geschaffen hat, dann ist alles gut. Aber wenn wir die Dinge, die er uns gibt, zur Verwendung empfohlen sozusagen, wenn wir die nehmen und anfangen, zum Fundament zu machen, zum Objekt unserer Anbetung, dann entsteht ganz einfach Götzendienst. So einfach ist das. Dinge, die Gott uns gegeben hat als Geschenk, wenn wir die so in den Fokus nehmen, dass wir den Geber nicht mehr sehen, sondern nur noch das, was er mir gegeben hat, in dem Augenblick entsteht Götzendienst, weil wir die Plätze vertauschen. Götzendienst ist nicht nur einfach eine Statue oder Feuer und wir tanzen alle wie die Indianer drumherum. Götzendienst fängt viel, viel früher und viel, viel leichter an, als wir manchmal denken. Wir sollen nicht unser Herz zum Fundament machen, sondern Gott ist unser Fundament, Gott ist unser Ziel und wir sollen mit dem, was uns gegeben hat, mit dem Herzen, weil das Herz trügerisch ist, aber Gott nicht, sollen wir unser Herz ihm geben, unsere Überlegungen, unser Verständnis ihm anheimstellen, in seine Richtung werfen, auf ihn schauen. Das ist gute Lebensführung. So soll man entscheiden. Vertraue auf den Herrn. Nicht auf dein Herz, sondern mit deinem Herzen. Okay. Mit ganzem Herzen vertrauen. Wie funktioniert das? Ich möchte die nächsten Verse vorlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, die Verse 7 bis 12. Da möchte ich ganz kurz rübergehen mit euch. Dort heißt es: Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht. Und lass dich nicht verdrießen, seine Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Wir hören hier in den nächsten Versen, wie es ganz praktisch funktioniert, Gott zu vertrauen. Mal zusammengefasst, wir sollen das Böse meiden. Schon allein das ist ein Hinweis. Vertraue auf den Herrn mit deinem Herzen, mit deiner Entscheidung, mit deinem Willen. Und das geht so. Meide das Böse. Wir haben in der Lesung im Psalm 37, im Vers 3 gelesen, vertraue auf den Herrn. Gleiches Thema, Lesung und Predigt kommen manchmal so zusammen. Ne? Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Letztendlich eine andere Beschreibung für meide das Böse. Vertrauen auf Gott. Und böses Meiden bzw. gutes Tun spielt irgendwie zusammen, greift ineinander ein. Indem ich das Böse meide und mich auf das Gute fixiere, vertraue ich Gott. Wie geht's weiter? Und jetzt wird's schwer vielleicht für einige. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Ehre Gott mit deinen Ressourcen, würden wir vielleicht heute übersetzen. Das ist, ja, Zeit, Kraft, aber auch Geld. Ehre Gott mit deinem Geld, mit deinen Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, aber natürlich auch Zeit und Kraft und so weiter und so fort. Wenn wir das tun, wenn wir diese Dinge Gott geben, ist das ein Ausdruck unseres Vertrauens. Ich weiß nicht, ob es für euch eine Angewohnheit ist, einen gewissen prozentualen Anteil eures Gehaltes oder eurer Einnahmen Gott zu geben. Wer damit beginnt, anfängt zu sagen, okay, in christlichen Gemeinden sagt man so 10%. Wenn ich den Zehnten gebe, was bedeutet das dann eigentlich am 31. des Monats? Wenn ihr das schon lange macht, dann ist es vielleicht für euch trainiert und dann habt ihr eine Gewohnheit und die ist gut. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, werdet ihr merken, wow, das ist ein Vertrauensschritt. Denn ich gebe einen beträchtlichen Teil, das ist mehr als Kirchensteuer übrigens, ich gebe einen beträchtlichen Teil aus meinen Händen zu Gottes Verfügung. Und jetzt habe ich nur noch diesen Teil. Und ich vertraue darauf, dass Gott meinen Weg lenkt. Es braucht Vertrauen. Es braucht Gottvertrauen zu sagen, okay, Herr, diese Kröten gehören dir. Und die fasse ich nicht an, die gebe ich ab. Ich möchte dich mit meinem Besitz ehren. Und dann die letzten Verse in dieser Passage, die Zucht des Herrn. Mögen wir nicht so hören, diese Worte. Ich mache es euch mal mundgerecht. Dass ich in meiner Lebensführung die erzieherischen Maßnahmen Gottes nicht verschmähe, sondern in ihnen einen Plan Gottes sehe. Dinge, die sich vielleicht auch meiner Logik entziehen. Wo ich das Gefühl habe, die Hand Gottes liegt schwer auf mir. Das nennt die Bibel Zucht, züchtigen. Wir würden vielleicht von Erziehung sprechen. Denn hier geht es nicht um ein Auspeitschen und hoffen, dass der Ausgepeitschte möglichst dann auch stirbt, damit ich meine Ruhe habe. Nein, darum geht es nicht. Es geht, wie Vers 12 sagt, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn. Wenn ihr also eine Familie seht, wo dem Vater völlig wurscht ist, dass der Sohn gerade alles auf den Kopf stellt und Kinder piesackt, fertig macht und so weiter und so fort, das brauche ich nicht ausmalen, ihr wisst, was ich meine. Wenn der dann nichts macht, weil er so sehr seinen Sohn lieb hat, dann ist das keine gute Liebe. Dann ist es eigentlich Lieblosigkeit. Weil das, was jetzt passiert, das kannst du hochrechnen auf sein Erwachsenenalter. Wir brauchen Erziehung als Kinder, damit wir in rechte Bahnen geführt werden. Keine Erziehung ist perfekt, keine Frage. Und hier und da kann man auch drüber reden, wie man mit den jeweiligen Kindern umgeht. Jedes Kind braucht so seine eigene Behandlung, sag ich mal. Aber Gott ist ein perfekter Vater. Aber wir sind auch sehr eigen. Deswegen geht Gott auch ganz persönlich auf uns ein und züchtigt uns, erzieht uns und manchmal tut das weh. Und wir können das gar nicht ab. Ja, welches Kind steht auf Erziehung? Aber viele würden sicherlich mit mir übereinstimmen, diejenigen, die eine, ich sag mal, gerechte Erziehung erlebt haben. Ich spreche von gerechter Erziehung und nicht von Misshandlung. Diejenigen, die eine gerechte Erziehung erlebt haben, würden mir sicherlich zustimmen und sagen, im Nachhinein weiß ich, es war richtig, dass ich hier eine erzieherische Maßnahme genossen habe. So geht es mir, zumindest. Und so, dieses Gefühl möchte uns auch Salomo, der das hier schreibt, möchte uns das auch weiter vermitteln. Hey, es geht nicht einfach nur um Schläge, es geht um Liebe. Und diese Maßnahme ist eine Liebesmaßnahme. Und wenn du sagst, ja Herr, korrigier mich, du bringst jetzt etwas in meinem Leben, was so gar nicht mir gefällt, was mir schwer ums Herz ist. Ich spüre da so ein Gewicht, damit ich wieder auf die rechte Bahn komme, dass mir Dinge klar werden. Und wer in dem Augenblick sagt, danke, Herr. Das ist Vertrauen auf Gott mit ganzem Herzen. Das kann man nicht mit halbem Herzen tun. Fragt mal diejenigen mit lebensbedrohlichen Krankheiten und die trotzdem ihr Vertrauen auf den Herrn setzen. Mit ganzem Herzen. Davon können wir was lernen. Auf Gott vertrauen ist in Gottes Sicht, für uns ist es weit weg, wenn wir das vielleicht so lesen. Vertrau auf den Herrn, das ist irgendwie so eine Ebene, was hat die mit mir zu tun? Aber wir haben eben gerade in den Versen 7 bis 12 gelesen, vielleicht gespürt, gemerkt, dass es Gott nicht einfach um eine Art mystisches, spirituelles Erlebnis geht meiner Seele. Darum geht es nicht. Es geht um mein Leben hier und jetzt. Ganz praktisch, nicht irgendwo, wo ich in eine Trance komme und alles vergesse und mich selbst entleere und irgendwie den Kosmos versuche zu erreichen, bla 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 bla. Darum geht es nicht. Es geht um eine ganz konkrete Lebensführung, um eine geheiligte Lebensführung in meinem Leben. Dass ich Gottes Maßstäbe zu meinen Maßstäben mache, das ist Vertrauen auf Gott mit ganzem Herzen. Warum bin ich mir da so sicher? Gott ist nicht im Himmel geblieben. Was ist er geworden? Er ist Mensch geworden. Aus Fleisch und Blut. Ist gelaufen, hat geredet, hat geliebt, hat geweint, hat gelitten. Hat gegessen und hat gezeigt, Leute, wenn man sein Herz, alle seine Willensentscheidungen, alle seine Überlegungen, seinen Verstand auf Gott ausrichtet, dann sieht es so aus. Es geht nicht um irgendeinen mystischen Kram. Okay, jetzt haben wir geklärt, was es bedeutet, mit dem ganzen Herzen auf Gott zu vertrauen. Aber den Verstand, den möchte ich da nochmal reinbringen. Was ist mit dem Verstand? Wie sollen wir mit dem umgehen? Ja? Wir haben gesehen, Verstand und Herz sind nicht so zwei getrennte Begriffe. Aber dennoch denken wir manchmal, na, ist vielleicht doch die Emotion wichtiger als mein Verstehen. Wer eine Bibel dabei hat, ein Kapitel vorher, Kapitel 2, die Verse 1 bis 6, nehmen uns da total hinein. Wir müssen uns unsere Antwort nicht selber suchen, sondern Gott gibt sie uns in seinem Wort. Verse 1 bis 6. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, Verständnis ist auf einmal nichts Negatives, ja? Wenn du dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis, zum Verstehen erhebst, deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätze ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Merkt ihr, wie dicht die Begriffe zusammengelegt sind? Richte dein Herz auf das Verständnis. Damit möchte er nämlich uns sagen, wenn ihr jetzt gleich das hier lest, dass ihr euch nicht auf euren Verstand stützen sollt, heißt das nicht, dass Weisheit, Erkenntnis, Logik etwas Teuflisches ist. Ganz und gar nicht. Sowohl unser Herz als auch unser Verstehen, alles soll auf Gott ausgerichtet sein. Denn woher kommt Weisheit? Von dem Herrn. Woher kommt Erkenntnis und Verständnis? Aus seinem Mund. Und diese ganzen Dinge, Verstehen, Herz, Erkenntnis, diese Kapitel wollen sagen, als wenn Gott zu uns sagt, verneine nicht das, wie ich dich gemacht habe. Deine Emotionen und deine Empfindungen, dein Wille, deine Entschlüsse, deine Entscheidungen sind mir nicht egal. Ich möchte nur eins. Gib diese Dinge mir. Das möchte dieses Wort uns sagen. Es ist nicht egal. Gott möchte nicht, dass wir einfach uns ausschalten, Roboter, sondern mit allem, was ich bin, gehe ich zu Gott. Und sagt, Herr, du hast mir viele Dinge gegeben, aber ich merke, ich bin begrenzt.
Ich merke, ich bin nicht Herr meiner Lage. Ich merke, je mehr Entscheidungsmöglichkeiten ich habe, desto schwerer wird es vielleicht sogar. Ich brauche Hilfe. Ich brauche dich. Nichts anderes möchte uns dieses Kapitel sagen. Mein Verstand und mein Herz kann sich täuschen, aber Gott ist nicht trügerisch. Ich möchte auf den Vers 6 zum Abschluss eingehen. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Also vor wurde gesagt, mit ganzem Herzen auf Gott vertrauen und auf allen deinen Wegen ist im Prinzip ein Vergleich. Dein ganzes Herz bedeutet nicht nur deine halbe Lebensführung, sondern dein ganzes Herz bedeutet alle deine Wege. Und auch die Schleichwege. Dieser Vers 6 ist sehr wichtig für uns, weil dieser Vers sagt, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir nur ihn erkennen wollen, wenn wir Gottvertrauen haben, dann hat das Folgen. Es lohnt sich. Also ich erzähle ja nicht über eine halbe Stunde hier, um einfach, damit wir klüger sind am Ende, sondern dass wir merken, das ist schön, das ist gut. Es ist gut für mich, es hat positive Folgen für mich und nichts Negatives. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Okay, das ist ein bisschen hakelig. Ebnen, gerade Wege zu haben, könnte man sagen. Einen geebneten Weg zu laufen. Ein poetisches Bild. Aber was zum Geier heißt das? Was bedeutet es, einen geebneten Weg zu haben? Ich möchte euch nochmal Jesaja vorlesen, der in Kapitel 26 ab Vers 7 sagt, der Pfad für den Gerechten ist Geradheit. Gerade ist der Weg des Gerechten, den du bahnst. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist in meinem Innern suchte ich dich. Jesaja sagt genau das Gleiche wie hier. In meinem Geist, mit meiner Seele, also wieder alles in mir, was mich ausmacht. Ich sehne mich nach dir, ich fokussiere mich, ich richte mich aus nach dir. Und vorher sagt er, bei diesen Menschen, das sind gerechte Menschen und der Pfad, der Weg, der Lebensweg ist gerade. Diese beiden Dinge gehören irgendwie zusammen. Einen geraden Weg zu haben, einen geebneten Weg zu haben und Gott zu suchen. Was bedeutet es, einen geraden Weg zu haben? Ich saß über der Stelle und dachte, keine Probleme mehr, keine Schwierigkeiten, Perfektion im Hier und Jetzt. Ehrlich gesagt, gerne würde ich es euch so predigen. Denn das hört sich richtig gut an. Man könnte auch meinen, wenn man nur hier stehen bleibt in den Sprüchen, dass das auch so ist. Dass alles perfekt ist, dass alles perfekt wird. Und dann ist mir eingefallen, dass Johannes der Täufer Jesu Leben angekündigt hat mit den Worten, macht gerade den Weg des Herrn. Jesus, der Gerechte, derjenige, der auf Gott schaut, soll einen geraden Weg haben. Aber wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, gibt es gerade gegen Ende hin ziemlich viel Leid. Also das kann es irgendwie nicht sein. Wenn hier die Rede davon ist, wenn wir uns auf Gott fokussieren, dass er selbst unsere Pfade ebnet. Und dann bin ich auf einen sehr bekannten Psalm gestoßen. Psalm 23. Und dort heißt es, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. wie der Pfade, Gerechtigkeit, diese Dinge gehören alle zusammen. Und jetzt kommt's: Auch wenn ich wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Der Psalmist kennt einen Pfad des Gerechten, ein geebneter Pfad, ein Pfad, wo Gott dabei ist. Gott selbst ebnet deine Pfade. Und im Psalm, wer ist bei den Psalmisten? Gott selbst. Wo ist er? Auch in Tälern, auch im Todesschatten. Aber ich fürchte kein Unheil. Du bist bei mir. Diese Verbindung war für mich wichtig. Der Psalm hat mir so ein, hat mir den Sinn geöffnet dafür, was dieses Wort bedeutet. Dass hier keine Versprechungen sind, dir wird alles einfach zu Füßen liegen. Das heißt, so viel wie Gott wird die Unebenheiten in deinem Leben, die dir Schwierigkeiten machen werden, über deine Kräfte, die wird er entfernen, die wird er begleichen, diese Unebenheiten. Die Schwierigkeiten, die auf dich zukommen, wird er vielleicht nicht wegnehmen, aber er wird sie erträglich machen. Und letztendlich, und das lesen wir auch im Psalm 23, bedeutet es, dass wir ans Ziel kommen werden. Ich komme an das Ziel. Denn der Weg ist frei. Zwar durch das ein oder andere Tal. Das wird mir nicht erspart bleiben, denn ich bin noch nicht im Himmel. Aber ich komme an das Ziel. Und wer dem Herrn nicht mit seinem ganzen Herzen, vielleicht nur mit einem geteilten Herzen vertraut, wer sich auf seinen Verstand stützt, auf sein eigenes Verstehen, dessen Pfade werden nicht geebnet sein. Diese Person wird nicht an das Ziel kommen. Deswegen ist dieser Vers 6 so wichtig für uns. Warum wir Gott vertrauen müssen. Denn es hängt alles daran. Denn nur wenn ich mit meinem ganzen Herzen Gott vertraue, sind meine Pfade geebnet. Und es werden von links und rechts Stiche kommen. Aber ich komme ans Ziel. Und wer das von sich sagen kann, wer heute diesen Raum verlassen kann und sagen kann, ich komme ans Ziel. Diese Person würde Jesus bezeichnen, glückselig. Glückselig sind diese Menschen, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ein ganzes Herz hat ganzen Frieden. Ein halbes Herz hat halbe Ruhe. Ganz will ich sein für dich auf Erden. Und ganz für mich, o Herr, sei du. Ein ganzes Herz hat ganzen Frieden. Ein halbes Herz hat halbe Ruhe. Ganz will ich sein für dich auf Erden und ganz für mich, o Herr, sei du.